Also das ist jetzt eine harte These. Zum Glück bin ich nicht Boulevard zitierfähig, aber ich glaube, Goethe wäre auch in Epstein-Files gewesen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Tag.
Na?
Hallo.
Die längsten 8 Minuten aller Zeiten. Schönen guten Tag.
Ja, ich muss dir noch ein bisschen was arrangieren. Hier sind Handwerker im Haus unterwegs. Wenn du jetzt hier nicht MDR Jump die ganze Zeit im Hintergrund laufen haben willst vom Podcast, da habe ich gefragt, ob es mal ein bisschen leiser geht oder das Radio woanders hinstellen.
Das sind ja Luxusprobleme. Andere hoffen, dass Handwerker kommen. Und
das sind nicht meine Handwerker. Nee, um Gottes Willen, das sind nicht meine Handwerker. Hier im Bürohaus, wo ich gerade aufnehme. Ich bin nicht zu Hause.
Ach so. Ja, bei MDR Jump sind auch gerade Handwerker. Da wird groß umgebaut.
Ach, hast du das gesehen? Warst du bei MDR Jump gestern oder was?
Ich bin ja öfters mal
im Jetzt, wo du mehr im Boulevard berichtest.
Ja, ne, so Boulevard-Themen wie die Epstein-Files, ne, man kennt's, ganz leichte.
Und, ja, da steigen wir gleich mit den leichten Themen ein. Aber wie viel ist denn an den Epstein-Files, sag mal, von der Öffentlichkeit, man ertappt sich da ja selber, wie viel ist denn da Voyeurismus und wie viel ist denn da einfach nur Informationsbedürfnis, was bei der Aufklärung von Verbrechen auch notwendig ist für die Öffentlichkeit? Das ist eine ganz schön zermatschte Grenze irgendwie, oder? Habe ich den Eindruck so?
Meinst du jetzt bei den Casual sich Informierenden oder so generell bei dem ganzen Thema?
Ich glaube, das ganze Thema, wäre das so interessant, wenn da nicht dieser Voyeurismus im Hintergrund stehen würde, wie bei so einem schlechten Reality, was da alles Schlimmes passiert ist, wem da was passiert ist?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Ebenen, die da einfach zusammenkommen. Mhm. Ne? Zum einen geht es um Reiche, ne? Also da ist so dieser Boulevard-Ansatz, irgendwelche Reichen und Prominenten haben sich was zu Schulden kommen lassen. Da dachte ich so, als dieses Mette-Marit-Thema beispielsweise aufgekommen ist, es ist ja so eine der Personen gewesen, die in so Sendungen wie RTL Explosiv oder so am häufigsten gefeatured sind, so Königshäuser, das funktioniert ja immer ganz gut in der breiten deutschen Öffentlichkeit. Und dann kommt diese ganze Verschwörungsthematik dazu. Ne? Dann war der Typ halt auch noch ein Jude.
Ach echt?
Das
okay,
darf man
das
auch nicht vergessen. Also das ist ja das, was so dieses Einfallstor ist, wieder mit dieser ganzen Weltjudentum, Verschwörungsthematik da anzufangen. Also da hast du mehrere Layer an Ebenen, die da dazukommen, sozusagen, um das Thema so explosiv zu machen. Ne? Dann ist Donald Trump verstrickt und Trump ist immer, es klickt immer, Trump interessiert selbst in Deutschland halt super viele Leute. Aber also was ich halt interessant finde, ist, dass das Interesse bei den Menschen so krass ist, aber die Berichterstattung wenig im Vergleich.
Also inhaltlich
dazu.
Wenig.
Also,
ne? Irgendwie, also.
Inhaltlich kannst du relativ wenig machen, weil das, was die released haben, ist ja im Grunde, also als ob die quasi einen Ordner angelegt haben, wo sie alles, was irgendwie damit zu tun hat, reingeworfen haben. Und in diesem Ordner haben sie noch den Unterordner mit die wichtigen Dokumente, die möglicherweise juristisch relevant sind, und der Restordner haben sie released.
Ach, okay.
Weil das, was wirklich relevant ist, das ist ja noch gar nicht, also ich schätze jetzt mal, dass das, was richtig relevant ist, gerade das ist, was vor Gerichten noch diskutiert wird und was noch gar nicht released ist, weil angeblich sind das ja 5,2 Millionen Files und bis jetzt sind 3,5 veröffentlicht. Also da ist noch einiges und das DOJ hat jetzt ermöglicht, nach sehr viel Druck, der da ausgeübt wurde, dass sich jetzt Abgeordnete die Files unredacted, also ungeschwärzt sozusagen, im Justizministerium selbst durchlesen können. Also die können da jetzt mit Stift und Zettel bewaffnet sich da an die Rechner setzen.
Also ich habe jetzt eben gerade im Radio gehört, dass sich irgendeiner von den Einsichtnehmenden jetzt beschwert hat, dass die FBI Files trotzdem noch geschwärzt waren. Also die eigentlich interessanten.
Siehst du? Und so zieht sich das Thema halt Ewigkeiten
Wahnsinn.
Hin.
Ja, bis
ne? und
hoffentlich, keine Ahnung, das, Ja, gut, aber also bei so einem Kavenzmann von Thema ist es schon auch ein bisschen vermessen zu hoffen, dass das von irgendwas anderem überholt wird, oder? In der Öffentlichkeit. Das kann ja nur Landung von Außerirdischen sein oder was von dem Kaliber.
Also ich habe das Gefühl, dass jetzt zumindest die letzten Tage das Gil-Ofarim-Thema größer war in Deutschland.
Das habe ich nur gesehen, dass du dich damit irgendwie befasst hast. Okay, was hat der jetzt gemacht?
Mike, warst du jetzt die letzte Woche hinterm Mond oder ist das wirklich nicht bei dir angekommen?
Nee, also das letzte Mal, dass ich was von Gil-Ofarim gehört habe, war, dass der... Na, diese Sache mit diesen falschen Anschuldigungen in dem Leipziger Hotel und dann ist er, glaube ich, ins Dschungelcamp gewandert. Das habe ich noch mitbekommen.
So, und naja, genau, das ist ja, also mach es mal anders auf. Das Dschungelcamp ist ja sozusagen so die letzte große Bastion von RTL. So, das ist deren Flaggschiff. Und Gil-Ofarim ist ja nun öffentlich sozusagen gelyncht worden, zu Recht, nachdem halt rausgekommen ist, dass er sich das da ausgedacht hat. Dann kam ja die Veröffentlichung, dass er da in den Dschungel geht und zwar relativ gut bezahlt. Und also wie viel genau, weiß man jetzt nicht konkret, irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro dafür, dass er da ist. Also eine der höchsten.
Ach doch, echt?
Eine der höchsten,
für so ein C-Promi?
Eine der höchsten Gagen, die da je bezahlt worden sind bis jetzt. Und RTL hat ja schon richtig spekuliert, dass seine Person dort entsprechend für Furore sorgen wird. Weil alle wollten jetzt wissen, wird er sich entschuldigen, wird er jetzt mal irgendwie was dahingehend sagen, pipapo. Und dann hat er halt nichts gesagt und hat gesagt, ich habe eine NDA unterschrieben, ich darf ja nichts sagen. So, und später dann hat er gesagt, oh, das ist alles gefaked gewesen und die Videobeweise, die Bild veröffentlicht hat, das waren die falschen Videos und also ne, hat so seine Verschwörungsgeschichten wieder erzählt, die er vor der Einigung, die man da erwirkt.
Also war seine aufrichtige Entschuldigung sozusagen nur erzwungen.
Also im Grunde null und nichtig, wenn du dann sagst, naja, im Grunde ist das ja alles fake. Also komplett wieder zurückgefallen in diesen Zustand und hat ja gesagt, er ist freigesprochen, was nicht stimmt, weil sie haben sich ja geeinigt. Ne? Also es gab keinen richterlichen Spruch, der gesagt hat, du bist nicht schuld, das stimmt einfach nicht. Also er hat einfach live im TV vor Millionen Menschen wieder dieselben Lügen erzählt und hat am Ende das Ding gewonnen.
Das Dschungelcamp.
Weil er hat das Dschungelcamp mit weitem.
Wie war da die Konkurrenz so?
Also der hat so schätzungsweise genauso viele Anrufer bekommen wie alle anderen zusammen. Es ist völlig absurd. Also es muss da eine Schicht von weiß ich nicht, Muttis geben, Ende 50, Anfang 60, keine Ahnung, die sich noch an die 90er erinnern, als der mal irgendjemand war in der Bravo. Ich habe
wahrscheinlich
keine Ahnung.
Eher an seinen Vater. Der war mal so ein Boomer-Hausfrauentraum.
Ich habe vor diesem Skandal wirklich noch nie von dem Mann gehört. Für mich ist der nur der Lügner. Das ist das Einzige, was ich von diesem Menschen kenne. So, und dass das reicht, ne, in den Medien. Also die Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, es ist scheißegal, womit du in den Medien bist. Hauptsache, du bist richtig fett in den Medien, weil das, also Bekanntheit reicht für alles.
Also zumindest für eine fette Gage, ne?
Naja, er hat gewonnen, das heißt, er hat nochmal 100.000 gekriegt, also was weiß ich, schätzungsweise 400.000 Euro hat ihm das gebracht. Und die Google Trends, so, ne, also wie viel Suchanfragen mit seinem Namen existiert haben, Die waren fast genauso hoch wie zur Zeit dieses Skandals. Also es ist wieder aufgewogen, das Thema. Also er hat sich sozusagen durch das Dschungelcamp wieder als Promi etabliert. Das muss man sich mal überlegen. Das macht mich so sauer, dieser ganze Zusammenhang. Das ist so moralisch so komplett falsch und ekelhaft.
Ja, das ist eben diese Aufmerksamkeit, Getriebenheit in den Medien. Ne? Die Leute, die ihn hassen, die gucken es erst recht. Problem sind die, denen es egal ist, ne? so wie ich. Aber davon scheint es dann in dem Zusammenhang nicht allzu viele zu geben. Aber widerlich. Widerlich. Und hat sich da derjenige, der damals falsch beschuldigt wurde, also ich würde da kochen vorm Fernseher, wenn der jetzt auf einmal wieder so anfängt.
Ja, also der hat sich jetzt auch geäußert diesbezüglich.
Okay.
Warte, ich kann es ja nochmal zitieren, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. ich glaube im Stern oder so, muss ich mal ganz kurz gucken hier, der Stern hat das bestimmt gebracht. Ach, guck mal, die machen auch was über die Epstein-Akten.
Der naja, Stern.
Mensch.
Na gut, wer macht das nicht? Ich glaube, in der Kaufland-Zeitung steht die Woche auch ein Artikel drin.
Nee. Also tatsächlich, die meisten haben sich sehr lange zurückgehalten, was das angeht. Der Spiegel ist da vorgeprescht, ja, aber ansonsten
ach war's, so, ja?
Ja, ja, das meinte ich ja vorhin, dass es so trotz des Interesses so wenig gab, die sich damit beschäftigt haben und ich das sehr skurril fand irgendwie.
Ja gut, das ich meine, das ist dabei, nicht. Was war jetzt in dem Dump da drin, also 3 Millionen Seiten?
3,5 Millionen.
3,5 Millionen Seiten, da kann ja keiner davon reden, dass das journalistisch durchgearbeitet worden sein kann in der Zeit. Also das ist ja nur mit KI und Suchfunktion. Also ich bin mir sicher, da haben Leute, was die Epstein-Files angeht, einfach sich Listen mit Suchwörtern generiert und jagen die da durch und schauen sich dann die Fundstellen an, ne? In absteigender Sensationslust die Suchbegriffe oder Namen wahrscheinlich, aber ansonsten, ich habe nur als Rand irgendwo heute eine Meldung gesehen, dass das jetzt auch der nächste Aufmerksamkeitsbooster gezündet wird, nämlich Profifußballer und Sportler, die in Epstein-Files erwähnt sind.
Franck Ribéry,
ne? Zum Beispiel von Bayern München, das ist natürlich dann schon nochmal eine Zündung in eine Aufmerksamkeitsblase. Die
dich wieder interessiert, ja.
Also das ist ein mega, also ein krasser Katalysator aufmerksamkeitsmäßig. Ne? Wenn du auf einmal den Skandal in die Bundesliga ziehst oder so, oder in die Champions League.
Also bevor wir jetzt von der Aufmerksamkeit wieder hier wegfallen, ja. Ne? Also der Hoteltyp hat gesagt, dass er den Eindruck hat, dass die öffentliche Wahrnehmung dieses Falls wieder kippt. Nun habe ich den Eindruck, dass alles wieder in Frage gestellt wird. Er inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin und das ist schwer für mich. Es gibt jetzt schon wieder beispielsweise Bewertungen auf Google Maps zum Westin in Leipzig, wo Leute dann schreiben, ja, hier, ich werde keine Zimmer mehr dort buchen, weil ja offensichtlich das Hotel gelogen hat, ne, weil Gil im Dschungelcamp halt gesagt hat, nee, das sind die falschen Videos, die veröffentlicht worden sind und wo ist eigentlich die Zeugin, die definitiv gesehen hat, dass ich meinen Stern um hatte. Also es ist so ekelerregend. Was für ein schlechter Mensch. Unglaublich.
Ja.
So, jetzt zu Franck Ribéry, wo wir bei schlechten Menschen sind. Hat der nicht schlechter, auch richtig viel
also es
Dreck
war ein
am
super
Stecken
Fußballer,
schon?
Was er von Mensch ist.
Nee, aber der hatte doch auch so immer schon Dreck am Stecken gehabt, ne? Franck Ribéry, der ist doch auch immer mal aufgefallen durch irgendwelche Skandale.
Ja, aber ich will ihm nicht dahingehend Unrecht tun, als dass ich jetzt sage, ja, irgendwas war da. das ist ja immer das, was kleben blieb. Also ich weiß, er hat bis zuletzt bei Bayern München super Leistung gezeigt und ich kann mir nicht denken, dass der da im Kader steht, wenn da irgendwie da was moralisch Verwerfliches am Stecken hatte. Also da achtet man eigentlich in diesen Sportzusammenhängen da drauf, besonders bei Bayern München.
Also ich zitiere jetzt mal Sky Sport. Ribéry fällt oft negativ auf.
Jetzt kommt bestimmt wieder das goldene Steak, was er für 1000 Dollar gegessen
hat. Auf dem Platz hat er seine Emotionen oft nicht im Griff und fällt durch Ellenbogenschläge und Ohrfeigen auf. Aber auch neben dem Spielfeld sorgt Ribéry immer wieder für Aufsehen. Neben einem Prostitutionsskandal bleibt auch ein Nationalmannschaftsstreik in Erinnerung. Ja.
Ja, gut,
ein Prostitutionsskandal. Na, schau an, das ist ja überhaupt nichts, was zu dem Epstein.
Wir reden ja immer noch von Fußballern, ne? Es geht ja schon um die Volleyball-Nationalmannschaft. Aber ja, na, klar, also ich glaube gerade Ribéry, so seine Biografie und so weiter, der ist jetzt schon nicht zum, wie soll ich sagen, zum humanistischen Feingeist geboren. Ne? Also wo er herkommt und was er erlebt hat und so. Also muss man schon.
Ich hoffe, wir kriegen nicht heute schon wieder einen Sportler-Kundenservice.
Sportler-Kunden von mir? Nee, keine Angst. Keine Angst. Ich glaube, ich entführe dich in eine Gegend, die dir sehr genehm ist.
Ja, also auf jeden Fall, was man halt bei diesen Epstein-Fall-Thematiken nicht vergessen darf, ist, es ist eine Sammlung an Material und nicht ein Who is Who der Schuldigen, sondern nur Leute, die in diesem Kontext auftauchen. Und da ist, ist ja auch noch so, ein, so eine Aussage, so eine Panel, von so einer Panel-Diskussion von irgend so einer britischen Adligen aufgetaucht, die gesagt hat, naja, alle, die nicht drinstehen, sind im Grunde Loser, weil offensichtlich waren sie nicht wichtig genug.
Ja, es ist...
Und also, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Weil in den Kreisen funktioniert das halt ja nur so, wer kennt wen und wer hat wen in seinem Adressbuch.
Ja, ja. Also, das ist im Prinzip, also, wenn du das jetzt von der katholischen Warte her betrachtest oder so, ist eigentlich dieser Epstein die Personifizierung der teuflischen Versuchung, ne? Die selbst bei, bei Lichtgestalten wie Bill Gates oder so die dunkle Seite aktiviert und Sünden provoziert. Und also jetzt nur mal so rein kirchlich betrachtet.
Er ist quasi ein Mephistopheles oder wie?
Ja, schon. Die kommen sich halt alle so ein bisschen wie Faust vor, ne? Ich glaube, wenn du so in der gesellschaftlichen Elite bist, dann stehst du vor den Fragen, die Faust auch gehabt hat. Ne? Das ist ja das Geniale an Goethes Stoff, dass er dieser durch die Ewigkeit allgemeingültigen Fragen da aufgeworfen hat.
Es ist nicht Goethes Stoff, Goethe hat den nur
so wie Goethe den Stoff verdichtet hat. Ne? Diese Fragen hat ja Goethe gestellt. Dieses Gretchen-Thema hat natürlich klar geschenkt, aber das ist ja der Anlass der Sachen, die da verhandelt werden. Deswegen, ich glaube, also das ist jetzt eine harte These, zum Glück bin ich nicht Boulevard-zitierfähig, aber ich glaube, Goethe wäre auch in Epstein-Files gewesen.
Goethe ist ja auch Illuminat gewesen. Natürlich, der war auf jeden Fall, Mike, safe, der war, ne? Auch zu seiner Zeit überall dabei, überhaupt gar keine Frage, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Also bin ich, ohne das jetzt hier irgendwie verharmlosen zu wollen, ne? Aber das ist doch bei diesen Epstein-Files, was da besonders krass ist, finde ich, ist diese Verschwörungsthematik, aber dass diese Grenzziehung nicht möglich ist zwischen richtiger Verschwörung und reiner Verschwörungstheorie. Ne? Weil offensichtlich gibt es da ja, also wenn da jetzt ein, weiß ich was das war, ein Kongressabgeordneter oder Leute, die da in die ungeschwärzten Files Einsicht nehmen können, jetzt trotzdem noch vor geschwärzten FBI-Files sitzt, das sind ja echte Verschwörungselemente. Ne? Also eine echte Verschwörung nennen wir es dann mal Konspiration. Konspirationselemente und Verschwörungselemente zusammen, wo man sich was zusammenreimen kann und nicht weiß, okay, was ist davon eine tatsächliche Konspiration und was nicht. Also, krass, also es ist also ein krasser Matsch von Sachen, die man nicht einschätzen kann.
Sagen wir es mal so, also eine Fake-Geschichte, so, ne, das sind dann Geschichten über verschwundene Kontinente, Atlantis, irgendwelche Aliens, ja. Aber wenn es um Verstrickung von Geheimdiensten, politischen Akteuren und superreichen Menschen geht, das ist eine andere Ebene, weil da sehr viel mehr wahr ist als bei so.
Also das ist eher eine wahre Story mit Fantasieelementen statt eine Fantasiestory, die auf irgendwelchen Annahmen basiert. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Ja. Und ne, also man muss natürlich klar die Grenze ziehen zwischen dem, was faktual beweisbar ist und was tatsächlich reale Hintergründe hat und dem, was jetzt im Internet produziert wird, was krass ist. Also es entstehen so viele Fake-Bilder und Fake-E-Mails und Fake-Zusammenhänge, die da erstellt werden, um Klicks zu generieren. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie heftig da, wie kaputt die Gesellschaft da ist mittlerweile und wie schwierig es sein wird oder nein, wie einfach es ist, Wahrheit zu produzieren in Zukunft. Also wehe dem, der sich irgendetwas zu Schulden kommen lässt in Zukunft, weil es keine, weil die Volksmeinung innerhalb kürzester Zeit beeinflussbar ist zu Ungunsten dieser Person.
Ja, also dieses Picture all didn't happen oder so, das wird in Zukunft nicht mehr stattfinden, ne?
Genau, das Thema ist rum, weil es gibt zu allem jetzt Pictures. Und wenn es die nicht gibt, dann werden die halt produziert. Also das finde ich crazy. Ich krieg so viele Ich habe ja jetzt schon 3 Videos zu diesen Epstein-Fall-Thematiken gemacht, ne? Und das ist wirklich crazy viral gegangen, quasi für meine Verhältnisse auf dem Zweitkanal. Alle Videos 400.000 Klicks, ne? Also wirklich wild. Also innerhalb der letzten Woche, ne? Muss man sagen, 3 Videos.
Krass.
Und da sind so viele Leute, die sagen, ja, du hast auch vergessen, darüber zu reden, wie die Kinder essen und solche Geschichten. Und dann merkst du ja, nee, Leute, das ist halt schon wieder die Stufe, wo ihr halt dem Irrsinn anheimgefallen seid. Das ist schon wieder diese tiefe Verschwörungsebene, Eyes Wide Shut mäßig, Adrenochrom, wo dann alle komplett gaga sind. Menschenhandel ist real. Kinder essen für satanische Rituale ist nicht real. Es gibt da irgendwo so diesen Unterschied, ne? Aber die Leute, die gieren natürlich danach, und es ist ja nicht so, dass es nicht auch einzelne historische Beispiele für krass abgründige Taten gibt, ne? Jetzt vielleicht nicht für den konkreten Fall, aber es gibt immer irgendwie Präzedenzfälle, die man heranziehen kann. Und wenn man jetzt über Geheimdienstaktionen spricht, ne? Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Epstein ein Honeypot war von irgendeinem Geheimdienst. Ob es jetzt der Mossad oder der FSB oder wie auch immer war, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und das hängt damit zusammen, dass es solche Zusammenhänge ja gibt. Und dass auch in der nächsten Umgebung von Epstein, nämlich bei Ghislaine Maxwell, der Vater ist ja quasi
Medienmogul.
Mehr oder weniger, der ist ja quasi vom Mossad um die Ecke gebracht worden, höchstwahrscheinlich. Weil der mit dem, der hat die quasi versucht zu erpressen. Also, die Einschläge sind sehr nah, sag ich mal, ne? Und so unwahrscheinlich ist es nicht, dass der da verstrickt war in solche Zusammenhänge. Und es gibt ja auch Fragestellungen in seiner ganzen Biografie, die...
Wessen Biografie jetzt?
Epstein. Da geht schon einiges nicht mit rechten Dingen zu. Von Epstein. Also es gibt nach wie vor keine valide Grundlage für dieses immense Vermögen. Das ist nach wie vor irgendwie weird. Und wieso er diese krassen Connections mit allen hatte. Also das ist irgendwo, stimmt da was nicht. Aber es gibt keine Beweise dafür, was da nicht stimmen könnte, und diese Leerstelle könnte mit solchen geheimdienstlichen Zusammenhängen entstehen. So, und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach basierend auf dem, was
Geheimdienste so machen.
Was Geheimdienste so machen. Ich meine, guck dir Jan Marschalek an, ne? Also das ist ja auch alles komplett crazy wild, hat sich ja auch crazy wild entwickelt. Und am Ende stellt sich ja auch heraus, dass Wirecard eine Basis für Mafia-Gelder war. So, also wo Mafia-Gelder reingeflossen sind und das so als so eine Art Umschlag-Wäscheplatz benutzt worden ist. Von Glücksspiel-Mafia und so weiter und so fort. Also die Dinge passieren ja und diese Verstrickungen existieren ja, und ich glaube, da steckt schon einiges an Wahrheit drin. Aber wo es dann halt wieder weird wird, sind dann diese ganzen kultischen Zusammenhänge, diese Weltverschwörungsthematiken. Außerdem muss man halt sagen, es gibt nach wie vor einen ganzen Wust an Daten, wo eben auch irgendwelche Anschuldigungen durch irgendwelche Leute reinzählen, die kein Fundament haben. Das ist alles Teil dieser Daten. Und das heißt, wenn dann eine E-Mail von irgendeinem Verrückten geschrieben wurde an das FBI, ja, unter Donald Trumps Golfrasen liegen Leichen von Kindern, die Epstein dahin geschmuggelt hat, dann nehmen das Leute im Internet für bare Münze. Aber es war halt basically eine E-Mail von irgendeinem, der kann quasi aus der Psychiatrie diese E-Mail geschrieben haben, und es wird jetzt von anderen Leuten, die in der Psychiatrie sitzen sollten, wird es jetzt als Fakt verkauft, nur weil es quasi in diesem File-Drop drin war. Und das ist super problematisch. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch vom Justizministerium so gewollt gewesen, dass der Bass, der da entsteht, so groß ist, dass das, was faktisch belegbar ist, dahinter verschwindet.
Ja, also ich, da bin ich zu sehr im juristischen Denken, ne? Also bei der Bewertung dieser Sache, solange da nicht alles auf dem Tisch liegt und solange da Sachen geschwärzt sind und so weiter, ist es völlig unmöglich. Also, weil nicht nur das, was wie du sagst, unbewiesenermaßen behauptet wird und auf dem Tisch liegt, ist problematisch. Das ganz Problematische ist ja das, was nicht auf dem Tisch liegt, ne? Was geschwärzt ist und was noch zurückgehalten wird an Akten, was wahrscheinlich nochmal ein Drop von 2 Millionen Blättern, die nur schwarz sind, sein würde. Ne?
Ja, und zumal man ja auch sagen muss, nur weil irgendwer in einer E-Mail zu einer anderen E-Mail irgendwas geschrieben hat, ist, ich weiß nicht, Mike, kannst du ja mal für mich einschätzen, aber ist das ein Beweis, der für irgendeine Verhaftung reicht, wenn jemand sagt, der hat das und das mit dem und dem gemacht?
Das ist das, was mich irritiert, weil es müsste den Staatsanwaltschaften als Anfangsverdacht ausreichen. Das ist tatsächlich so, also besonders wenn es um solche schwerwiegenden Straftaten geht. Natürlich gibt es das Territorialprinzip, ne? Also dass da Behörden des Landes ermitteln sollten, wo das stattgefunden hat. Aber bei bestimmten Kategorien von Straftaten ist das international verfolgbar von mehreren. Mhm. Ne? Und wenn da jetzt ein französischer Staatsbürger wegen irgendwas beschuldigt werden sollte oder ein englischer, ein britischer oder was weiß ich, dann sollte das eigentlich die lokalen Staatsanwaltschaften auch interessieren, ne? Und diese Unzuständigkeiten, in die sich da geflüchtet wird, weil einfach keiner Bock hat, das zu untersuchen, dass da überhaupt nichts passiert, das irritiert mich komplett völlig. Also, dass es möglich ist, halt mit so einer Datenflut, wie du sagst, mit so einer Turbulenz-Basserzeugung, das alles so komplett zu verwirren und dass dieses Konglomerat aus Behauptungen, Fantasiesachen, die sich da mittlerweile drumrum spinnen und geschwärzten Auslassungen und was weiß ich, dass das überhaupt nicht mehr strafrechtlich bewertbar ist für die Behörden. Ne? So nach dem Motto, hier, wir haben es offengelegt, aber in einer Art und Weise, wo da keinem, der ein Interesse daran hat, mehr an die Karre gepisst werden kann. Ne? Also das ist völlig irritierend. Also es ist völlig irritierend. Geh bei dir vors Haus, auf die Straße, such dir irgendjemanden, der dir nicht gefällt und gib dem eine Ohrfeige. Da hast du Post von der Staatsanwaltschaft spätestens in ein paar Wochen. Das irritiert mich unfassbar.
Tja, Mike, vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass die, die dort erwähnt sind, halt keine Loser sind, um die Gräfin zu zitieren. Ne? Also ich meine, es hat ja nun schon Auswirkungen beispielsweise hier für die Regierung in Großbritannien, weil das jetzt wahnsinnig gut als Munition verwendet werden kann, um gegen einen sowieso schon sehr unpopulären Premierminister zu schießen.
Ja, aber das ist ja sozusagen, um es mal lateinisch zu sagen, der pönale Zweitmarkt ist das. Ne? Also, weil rein strafrechtlich ist das ja nicht die Primärverfolgung, sondern das ist jetzt die moralische Sanktion, die durch Öffentlichkeitswirksamkeit folgt. Und man hat ja den Eindruck, dass wenn man den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen will, dass das hier im strafrechtlichen Weg überhaupt nicht möglich ist, sondern nur über diese moralische, mediale und gesellschaftliche Ächtung. Ne? Und das macht mich krank. Nicht die Ächtung macht mich krank, sondern dass da strafrechtlich nichts folgt.
Nein, zumal, also es erfolgt die Ächtung ja nur bei Leuten, bei denen es sich lohnt, sie zu ächten für irgendwelche Seiten. Hm. Ne? Also da sind ja tausende Leute erwähnt, aber dass jetzt der ehemalige Diplomat in Washington so in den Fokus gezogen wird, das passiert ja jetzt quasi, um die Regierung zu beschädigen, unter Keir Starmer. Der ist ja nicht in Menschenhandel verwickelt gewesen. Ich meine, der hat sensible Daten aus Regierungskreisen weitergegeben, aber ja nicht aus der Regierung Starmer. Ne? Also der hat das ja gemacht in seiner vorherigen Amtszeit, wo er dann ja auch danach weg vom Fenster war.
Also hat er nicht mal eine organisatorische Verantwortung, der Starmer, dafür. Ne?
Nein, ja. Also der Punkt ist, und das ist ja das Skurrile, Großbritannien steht da so ein bisschen im Abseits, nicht mehr Teil der EU, und dann kommt Donald Trump und ne, also sie wollten sich ja in Richtung USA irgendwie orientieren, aber die USA hat da irgendwie auch kein Interesse dran. Und deswegen hat er nach einer Person gesucht, die er nach Washington schicken kann, die irgendwie von Trump respektiert wird. Und offensichtlich ist das eben der, wie heißt er, Mendelssohn?
Ich weiß es nicht.
Peter Mendelssohn, okay. Genau. Peter Mendelssohn. Und es ist ja interessant, dass er jemanden auswählt, der quasi indirekt ja mit Donald Trump vertraut sein könnte durch dieses Epstein-Netzwerk. Also der ist ja offensichtlich ein guter Kontakt von Epstein gewesen, genauso wie Donald ja Busenfreund von Epstein gewesen zu sein scheint. Klar, dass die miteinander auskommen und das hat wohl ganz gut funktioniert. Und er hat ihn dann abberufen, als die Epstein-Files gedroppt wurden, also diese ersten Files gedroppt wurden kurz vor Weihnachten und dann klar war, oha, das ist so nicht mehr haltbar. So, also Keir Starmer hat im Grunde einfach nur den falschen Personalpick da durchgeführt und das auch nur deswegen, weil sein Stabschef von Mendelssohn in der Politik aufgebaut worden ist. Also das ist sozusagen sein Ziehvater gewesen und er hat seinen Ziehvater quasi zurück in eine bedeutsame Position gebracht, weswegen jetzt auch der Stabschef von Keir Starmer zurückgetreten ist. Und wer so ein bisschen mit der politischen Welt vertraut ist, der weiß, wenn ein Stabschef gehen muss, dann ist die Kacke richtig am Dampfen, weil das ist die wichtigste Person. So, da laufen die Fäden zusammen. Das war jetzt wie bei Zelensky.
Das ist ein sehr teures Bauernopfer, sowas, ja.
Das ist dann schon ein Springer, den du opfern musst. Und da fängt es dann an, wirklich heikel zu werden. Und also Starmers Position, ob der da, also die, ich weiß nicht, ob der die Legislaturperiode überlebt, ehrlicherweise.
Ja, also die Briten sind in so dieser Auswertung der Geschichte so ein bisschen die Loser. Ne? Auch was mit ehemals Prince Andrew, das ist ja so die, wie soll ich sagen, so die Idealfigur des Typen, der da zu Recht, möchte ich behaupten, zur Rechenschaft gezogen wird, moralisch, aber den dort scheinbar in den Kreisen sowieso immer nie jemand leiden konnte und als Weichei betrachtet hat und weil er halt zum englischen Königshaus gehört. Klar ist er halt irgendwie Top-Elite, aber ansonsten eigentlich ein Knallo, mit dem eh nie jemand was zu tun haben wollte, auch im britischen Königshaus.
Und das besteht ja nur aus Knallos. Das kommt ja, also das ist ja wirklich eine, das ist schon was Besonderes, wenn du dann so ein Knallo bist, dass du selbst da nicht.
Ja, also ich muss immer sagen, also ich habe ja das schon mal geäußert, also in einigen Interviews und wie er redet so, ich sehe King Charles nicht ganz so negativ. Auch damals als Thronfolger noch, Prinz Charles, der hat schon einige ganz gute Ansichten, ist hochintelligent, sehr eloquent, kultiviert, klar, kann man von so jemandem erwarten, aber er ist jetzt nicht so degeneriert wie sein Bruder. Also den Eindruck macht er auf mich nicht, rein medial. Ich habe sie natürlich noch nicht getroffen, aber Prinz Charles ist, ich glaube, sein Äußeres lässt ihn immer so ein bisschen dümmlich wirken, aber wenn man ihm mal zuhört in bestimmten Reden und Interviews und so weiter, also er hat eine sehr angenehme Art, Dinge zu betrachten. Kommt dann natürlich nicht aber immer die, zu also den Ergebnissen, die ich vertrete. Ist halt aus einer anderen gesellschaftlichen Schicht.
Ja, aber du bist ja auch kein Fürst oder.
Natürlich nicht. Aber ich glaube, der ist unter den Umständen, unter denen er aufgewachsen ist, hat er das Maximale aus seinem Charakter rausgeholt, muss man sagen. Mhm. Also eine Ehe kaputt machen mit Fremdgehen und das ist noch, glaube ich, fürs britische Königshaus ist der völlig glatt durchgelaufen durch die gesellschaftliche Konvention.
Also weiß ich, ich glaube, diese ganze Diana-Thematik hast du ein bisschen verdrängt. Also ich weiß ich nicht, ob man das so, also er ist auch schon ein schöner Wichser.
Also in der Geschichte, da kann ich dir da nicht widersprechen, absolut. Aber vergiss bitte nicht, dass da immer noch QE2 über allem thronte damals, ne? Die Übermutter. Also da hat Prinz Charles nichts gemacht, ohne dass die Ellie da Daumen hoch oder runter.
Elizabeth. Aber ich meine, wer ja auch super angeschossen ist, ist ja Norwegen. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Also da sind ja wirklich diverse...
Ja, die sind ja schon seit ewig, seitdem Håkon da seine Mette Marit durchgedrückt hat als Frau, die war da schon ganz schön heißer Feger damals, ne? Wird er seine Gründe haben, warum er da fast seine königliche Zukunft weggeworfen hat für die Frau. Hat es aber durchgedrückt, dass sie mit allen adligen Ehren geheiratet werden durfte. Ne? Obwohl damals war die ja auch schon skandalbewehrt, die Familie und sie selber. Ne? Also das ist ja...
Ach so, das war das da, du, ich also so tief im Boulevard bin ich, dass ich das noch wüsste.
Das liegt nur an meinem Interesse von Norwegen und auch zu einer Zeit, in der ich viel und lange in Norwegen war, habe ich das so mitbekommen. Also die war schon immer als weiß ich nicht, Anfang der 2000er hättest du vielleicht It oder Party Girl genannt oder irgendwie sowas und
ach so richtig,
da
ja.
Gab es schon einige Exzesse, wo die Boulevardpresse hinlänglich in ihrer Vergangenheit gewühlt hat, als er dann mit ihr um die Ecke kam und dann sagten die ja, Moment mal, bei irgendwelchen Promi-Partys, irgendwie habe ich die schon mal gesehen. Da war einiges los, damals schon.
War die etwa ein Golddigger, wie man so schön sagt?
Das möchte ich, weiß ich, kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht. Also und ich finde sie auch nicht in ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen fürs Königshaus und so weiter, war die jetzt über Jahrzehnte alles andere als unsympathisch. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber wie gesagt, es war damals schon, als er mit ihr um die Ecke kam und da eine Verlobung anstand und so weiter, war das schon ein riesengroßes Thema, dass sie so eine, wie soll man sagen, ohne dass es despektierlich klingt, eine bewegte Vergangenheit hat.
Mhm.
Das ist ja bei solchen Partnerwahlen innerhalb von Königshäusern schon immer ein Thema. Ne? Also ich sag mal so, sie war keine schüchtern lächelnde Kindergärtnerin mit einem fast adligen Hintergrund wie Prinzessin wie Diana das war. Ne? Also so eine Heilige war sie nicht.
Wenn du in dieser Welt aufwächst, dann suchst du vielleicht auch mal nach was anderem als nur die Etikette.
Naja, kann.
Es gibt ja nicht, ne, es gibt ja genug solcher Geschichten. Sonst gäbe es ja auch nicht Aschenputtel als
hey,
Märchen.
Aschenputtel war völlig, also moralisch weißer geht's ja gar nicht.
Ja, das ist die Geschichte, die Überlieferung, ne? Die ist schließlich auch auf der Party aufgefallen.
Okay, gebe ich dir recht. Vor allem auch durch.
Man muss das alles durch die Brille des Whitewashings betrachten, ja?
Ja, okay. Nee, da kann man nichts gegen sagen. Klar, also das spielt schon größtenteils auf Adelspartys, gell? Die Geschichte. Wenn man da Aschenputtel mal so betrachtet, das habe ich noch gar nicht so. Da geht es ja auch um Selbstverstümmelungen, was weiß ich alles in der Geschichte, ne? Das ist schon nicht so lustig. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse auf dem Gutshof und so weiter. Also Aschenputtel ist top aktuell.
Es lässt tiefer blicken, als man denkt.
Kann man wirklich so sagen. Ja, natürlich auch diese Attitüde des Prinzen und der Königseltern, die da durch die Lande ziehen und sich da einfach Frauen aussuchen für ihren Jungen. Mhm. Ne? Jetzt, das ist schon auch nicht...
Weißt du, am Ende erzählen sich Menschen ja immer dieselben Geschichten durch die Zeiten. Mhm. Es sind dieselben Motive, nur andere
Einkleidung, andere Sujets.
Einkleidung, ja. Genau. Und das ist bei dieser Epstein-Thematik ja dasselbe. Es sind auch Geschichten und Geschichtensammlungen, die es vorher schon in anderen Kontexten gab. Auch gerade die Sachen, die jetzt drumherum erfunden werden.
Ja, natürlich. Also
und das fasziniert mich eben so an Verschwörungsgeschichten und so diesem ganzen Wust. Und deswegen habe ich da schon so viele Videos darüber gemacht und werde auch noch viel mehr dazu machen, weil es sind einfach Geschichten. Es sind ganz fundamentale Geschichten, die sich Menschen schon immer erzählt haben, in immer neuen Kontexten und Ausformungen. Und das finde ich spannend. Das finde ich generell spannend an meinem Job. Ich glaube, das ist eigentlich mein Job runtergebrochen. Ich beschäftige mich mit Geschichten, die sich die Menschen erzählen. Und das ist schön. Dahingehend bin ich eigentlich nur ein Archivar.
Ja, finde ich interessant, den Ansatzpunkt, dass du nicht, meistens sehen sich ja Journalisten als welche, die Geschichten entdecken und Geschichten erzählen, ne? Aber sich mit Geschichten zu beschäftigen, die erzählt werden, das ist ein interessanter Twist, finde ich. Das entspricht auch mehr so meinem Interesse für das Archivarische, für das Dokumentarische. Hatten wir ja schon mal das Thema, also diese Medien, ja, man kann es ja nicht Diskurs nennen, das klingt zu hochwertig, diese Medienkulturbewertung, die du ja auch immer vorgenommen hast, das ist das Interessante daran, ne? Dass man Geschichten, da gab es bei mir oft Twists, auch mit anderen Leuten, die sich mit Mediendiskursen und Medienkultur befassen, dass man auch die Geschichten dann anders bewertet, wenn man dann bestimmte Bewertungen und Aspekte, eine Art und Weise, wie Geschichten entstehen und wie sie erzählt werden, wenn man das verstanden hat, bewertet man oft auch die Geschichte selbst ganz anders. Ne? Und das ist besonders interessant. Also ist eine Sache, die habe ich ganz lange beim Medienkonsum so nicht auf dem Schirm gehabt. Also das bei mir bestimmt erst seit ein paar Jahren, dass ich so darüber nachdenke.
Also heute erst wieder einen spannenden Aspekt oder einen spannenden Twist auf geschichtlichen Thema gesehen. Von wo geht die Revolution aus, Mike?
Von wo geht die Revolution?
Von wer führt sozusagen die Revolution an in einem Staat?
Ich glaube, das lässt sich nicht. Da gibt es verschiedene Arten von Revolution. Also das Interessanteste ist eigentlich immer der Zeitpunkt und die Umstände der Revolution.
Nein, das war nicht die Frage. Welche Bevölkerungsschicht macht Revolution?
Das, wie gesagt, da fallen mir verschiedene Revolutionen ein. Mm-mm.
Mm-mm. Die Revolutionäre sind immer gut Ausgebildete aus der Mittelschicht. Immer. In Frankreich, in Russland, in Deutschland. Es sind nie die Armen, es sind nie die Bauern. Es sind immer irgendwelche in der Mitte, die sich einen Elitentausch wünschen, weil sie selber nicht weiter hochkommen. Und mit dieser Erkenntnis und Perspektive muss man sich jetzt einfach mal jede einzelne Revolution anschauen.
Diese Schicht erkennt man auf jeden Fall in jeder Revolution als wichtige Komponente, da gebe ich dir völlig recht. Aber dass es immer davon ausgeht, Matrosenaufstände in Kronstadt zum Beispiel oder so, sind einige Revolutionen sind auch von Soldaten schon ausgegangen. Zum Beispiel Spartakus, kannst du nicht von einer gebildeten bürgerlichen Schicht reden. Bei Sklavenaufständen.
Und wer hat die Sklaven... Moment. Wer war denn Spartakus? Wo kam der denn her?
Hat er den Aufstand alleine gemacht?
Gab's
ihn überhaupt? Ja, also, ne? Natürlich, aber das ist nicht das, was du unter gebildete Mittelschicht damals verstanden hast.
Doch, na klar, die gebildete, wenn du irgendwelche Adelsabkömmlinge aus anderen Ländern verschleppst und als Gladiator kämpfen lässt.
Du redest von Revolutionsführern.
Es ist nie das einfache Volk.
Du redest von Revolutionsführern oder was?
Na, es entsteht nur diese Revolution, wenn sich die gebildete Mittelschicht zusammensetzt und die einfachen Menschen instrumentalisiert für ihre Zwecke.
Ja, was? Also da musst du...
Weil die stehen am Ende nach der Revolution ja nicht besser da. Die einzigen, die besser dastehen, sind die, die eine Stufe unter der Führung sind.
Ich weiß, was du meinst. Ich kann dir da auch ein Stück weit zustimmen, aber das hängt, glaube ich, stark damit zusammen, was du unter Revolution verstehst. Wenn jemand, der nicht aus der gebildeten Mittelschicht ist, einen Aufstand anzettelt, der nicht ideologisch hinterlegt ist mit Forderungen, mit Theorien, mit Perspektiven, mit Bündnissen, mit Konspiration, dann ist es wahrscheinlich keine Revolution, sondern nur ein schlesischer Weberaufstand zum Beispiel.
Ja, ein Aufstand ist keine Revolution.
Das würdest du nicht als Revolution bezeichnen, weil es nicht diese ideologische Komponente hat, die dahinter steht. Ne? Also steckt in dem Wort Revolution im Prinzip schon drin, dass da dieser intellektuelle Aspekt mit einfließen muss. Alles andere ist eine Revolte, ein Putsch, ein Umsturz, aber keine Revolution, weil das eben nicht diese politisch-ideologische Veränderungskomponente hat.
Was heißt denn Revolvere? Das heißt doch irgendwie umdrehen oder sowas, ne? Zurückrollen.
Ach, Rehe. Ja, also Volvo heißt, ich rolle, ist klar. Ja. Und Revolo, ich rolle zurück wahrscheinlich. Deshalb auch der Ausdruck Rollback.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt als Begriff dann so gut passend finde, wenn es ein Zurückrollen ist, weil es geht ja eigentlich eher um ein Umwälzen. Aber ein Aufstand ist ja eigentlich nur ein Outburst von Gewalt oder Protest oder so. Klar, eine Revolution ist, du baust etwas um, von einem Zustand auf den anderen. Das ist klar. Also schlesischer Weberaufstand ist in dem Moment erst eine Revolution, wenn es dazu führt, dass sich eine Gesellschaft verändert.
Ja, aber wie gesagt, also wenn solche Schichten revoltieren, dann ist ja gar nicht dieses Programm, dieses in die Zukunft gerichtete Programm der Veränderung dabei, dass es das ermöglicht. Ne? Wenn du einfach nur deinen Gutsherrn erschlagen willst, weil du nichts mehr zu fressen hast.
Na, dann ist es, das ist keine Revolution, Mike. Also das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt Revolutionen.
Ja, natürlich, klar, aber das meine ich. Also deine Erkenntnis hängt, glaube ich, eher damit zusammen, was eine Revolution an sich ist. Insofern finde ich es dann gar nicht so erstaunlich, die Erkenntnis.
Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen zum Thema Revolution, oder? Also deswegen habe ich auch gesagt, auch in Deutschland die Revolution, das ist ja die von 48 und nicht der Weberaufstand, auch wenn das quasi ein Vorläufer dieser Revolution ist, weißt du?
Ja, natürlich, aber wenn du fragst, von wem gehen Revolutionen aus, das ist ja immer, keine Ahnung, klar, dann kommst du drauf an, wo du dann ansetzt mit der Revolution. Ne? Jemand, der sich diese Verhältnisse dann in revolutionärer Absicht zunutze macht, ne, diesen Aufruhr und so weiter, klar, das ist schon, das geht nicht, wenn du Stahlarbeiter bist. Ist schwierig.
Genau. Ne? Du hast gar nicht die Zeit. Hm? Du hast gar nicht die Zeit und Perspektive, dich mit der Systemfrage auseinanderzusetzen. So, und deswegen geht das immer von denen aus, die die höhere Bildung genossen haben und sich diese Zusammenhänge auch qua ihrer Beschäftigungsverhältnisse stellen können. Also nicht nur intellektuell,
ja, sondern
aufgrund der Vorbildung.
Nochmal, weil die über eine ideologische Vision und Systematik verfolgen, wohin sich das überhaupt entwickeln soll. Ne? Weil es ist natürlich eine Vision für das danach, ist für eine Revolution absolut wichtig. Ne? Weil sonst ist es ja wirklich so ein Outburst, der einfach nur irgendwas zurückschlagen will. Ne? Also da aus Demos können Revolutionen werden, aber Demos haben nicht immer der Absicht einer Revolution. Ne? Das ist so. Also genauso kannst du es vielleicht auch mit der DDR 1989 vergleichen oder so. Ne? Da sind Leute auf die Straße gegangen, die haben Sachen gefordert. Also diese Revolution, der haben sich dann auch Leute bemächtigt, die den Leuten dann was gegeben haben, wofür sie eigentlich gar nicht demonstriert haben. Oder weite Teile davon. Ne? Das ist schon klar. Deshalb ist die Frage, von wem geht's aus, finde ich ein bisschen unglücklich. Ich würde sagen, wer sitzt da am Ruder? Oder wer ist der Führer oder so weiter, der Anführer? Von Revolution, da würde ich das fast uneingeschränkt unterschreiben, deine These. Ja, Aber ausgehen kann das auch, glaube ich, von anderen Schichten. Aber diese gebildeten Mittelschichten bemächtigen sich dann der Dynamik.
Naja, oft. Die Frage ist halt, wo ist der Ausgangspunkt? Ist der Ausgangspunkt bei einem Aufstand, der dann von den Leuten, die einen Plan haben, benutzt wird, um diese Revolution in Bewegung zu setzen?
Ja.
Also, ne, wo ist dieser Punkt? Also Anlass und Ursache, dem Motto, ne? So, wo fängt das da
an? Ja, klar.
Also wir haben es schon wieder geschafft, ein Thema so zu zerdenken. Wieso fallen wir immer in so Begriffsklärungsfragen? Es geht doch eigentlich nur darum, um die Frage eigentlich, hat das einfache Volk ein Mitspracherecht oder nicht? Und ich sage nein. Nie. Das einfache Volk ist immer nur der Spielball. Immer.
Wie gesagt, das kann ich als...
Und auf diesem Hügel würde ich sterben.
Als Geschichtswissenschaftler stört mich ein bisschen diese Absolutheit der Behauptung, aber ich würde in 99% der Fälle würde ich dir absolut zustimmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo nicht mal irgendwas gab, was da als Gegenbeispiel dient, weiß ich nicht. Aber größtenteils ist das wirklich so. Ja, da gebe ich dir recht, weil... weil ja sonst am Ende der Revolution das Paradies stehen würde, ne? Und das habe ich noch nicht gesehen auf diesem Erdenrund. Also das politisch-gesellschaftliche. Ja, also
wenn du davon ausgehst, dass die Herrschaft des der unteren Schicht, wenn wir jetzt wirklich in dieser Schichtdynamik denken, das Paradies ist dann sicherlich schon, aber das wäre ja trotzdem das Erheben einer Gattung Menschen über der anderen. So, also ich weiß nicht, ob es das Paradies im Sinne einer gleichen Gesellschaft überhaupt geben kann.
Also vom Idealstandard her ist unser Artikel 3 im Grundgesetz schon da relativ nah dran, ne? Dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden soll, weil alle Menschen gleich machen, das kann nicht mit Paradies zu tun haben. Ne? Und alle Menschen ungleich behandeln, kann auch nichts mit Paradies zu tun haben. Menschen sind nun mal einfach nicht gleich. Du fühlst dich in einer komplett anderen Umgebung wohl als ich zum Beispiel. Ne? Also ich glaube bei uns, keine Ahnung, wir können sie wahrscheinlich nicht mal auf eine Raumtemperatur einigen, ohne zu diskutieren und einen Podcast draus zu machen. Ne? Also von daher.
Das hast du ja gut zusammengefasst, ja. Nee, die letzten 5 Jahre.
Von daher, klar, vielleicht würden wir dann den Diskussionsraum, der uns bereitgestellt wird, als Paradies betrachten oder so. Ne? Aber
Ein wohltemperierter Diskussionsraum,
klar, aber. Das ist, glaube ich, ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig. Aber so die Betrachtung von Revolutionen, das ist schon wahnsinnig interessant. Wie gesagt, ich habe viele Betrachtungen dazu gelesen, wann Revolution stattfindet. Ne? Also es ist ja nie der Zeitpunkt, wenn die Repression und die Macht des Regimes am höchsten ist, sondern es sind immer solche Schwächegelegenheiten. Und das ist ja auch das ganz Besondere oder besonders Interessante, wenn man sich die Verhältnisse im Iran gerade anschaut. Ne? Auf welchem Punkt dieses Regime gerade ist, das lässt sich von außen dermaßen schwer einschätzen, ne? Dass man.
Deswegen komme ich jetzt vermutlich auch da so drauf, weil am Sonntag kommt ein Video zum Iran, wo wir uns genau mit der Frage beschäftigen, wann stürzt der Ayatollah. Sozusagen, was eigentlich auch nicht die richtige Frage ist, sondern die richtige Frage wäre, wann ist der Iran endlich frei? Und das ist die Frage, die unbeantwortbar ist, weil selbst wenn der Ayatollah stürzt und wenn die klerikale schiitische Elite stürzen sollte, dann sind ja immer noch die Revolutionsgarden da und diese militärische Elite, die sich da in den Staat reingefräst hat. Also
ja, es ist ein Staat im Staat dort, ne? Auf jeden Fall, genau. Die jetzt gerade noch hart zusammenarbeiten zur Machtsicherung. Aber gerade im Blick auf den Iran ist ja diese Wortherkunft, die du gerade erarbeitet hast von Revolution, ergibt total Sinn. Ne? Wenn jetzt auf einmal wieder nach einem Schah geschrien wird, dann ist ja, weil das ist natürlich ein besonders starkes Motiv für Veränderung, wenn man einen scheinbaren Idealzustand hat, zu dem man zurückkehren kann. Ne? Nicht eine utopische Vision für die Zukunft wie im Russland 1917 oder so, sondern was Greifbares, was es schon mal gab, ne? Wo es Fotos gibt von Leuten in Badebekleidung
Aber ich meine, das ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Grund, warum Khomeini damals Erfolg hatte, weil man den Blick zurück halt hatte auf eine Gesellschaft, die irgendwie nicht so westlich und nicht so schnell sich entwickelt hat.
Ne? Ja, und auch einen Schah, also, der brutalst die eigene Bevölkerung abgeschlachtet hat, also so ähnlich wie es jetzt auch stattfindet und die sich dann hinter einem religiösen Führer versammelt haben. Also das war ja, also Khomeini, also aus meiner, solange ich den kenne, war das immer eine finstere Gestalt für mich, ne? Aber das war ja damals für die Leute im Iran ein Hoffnungsträger, für viele.
Viele sind auch geflohen,
mussten fliehen.
Der war auch im Westen ein richtiger Hoffnungsträger. Der war ja in Paris und ist da richtig gefeiert worden von der internationalen Linken, sage ich mal. Da war der ja der antikoloniale, der antikoloniale Hoffnungsträger. Und aus der Perspektive der Zeit kann man es ein bisschen verstehen, wenn man sich nicht mit den Dingen auseinandergesetzt hat, die der Typ gesagt hat. Ja, ich will unbedingt irgendwann mal ein großes Video zum Thema Postkolonialismus machen. Ich fürchte nur, dass das keiner gucken wird. Aber gestern habe ich mich mit der Geschichte von Muammar al-Gaddafi auseinandergesetzt. So. Und das ist auch so spannend, weil die Lesart auch so, weil du den so differenzieren musst. Ne?
Ich glaube, es gibt keine ideologische Strömung, die der in seinem Leben nicht abgegrast hat. Ne? Aber es ist ein krasser Typ, der ein paar Mal krass durch die ideologischen Lagen gedriftet ist. Ne? Also wie er sich gedreht hat, mit wem er zusammengearbeitet hat, was er als Ansatz, als Vision gehabt hat. Ne? Also wer hat dem Afrika gefolgt? Keine Ahnung, hätten wir wahrscheinlich jetzt eine afrikanische Union, die es mit der EU aufnehmen könnte, so ungefähr. Ne? Solche Visionen hat er ja gehabt.
Ja, das wusste ja der Westen gut zu verhindern, sage ich jetzt mal.
Ja, aber auch aus den postkolonialen Zusammenhängen, ne? Also gerade die Rolle Frankreichs, Italiens und so weiter, was Libyen angeht, das ist da ja nicht wegzudenken. Gaddafi ist unfassbar interessant. Also eine richtig interessante Figur. Aber
ich meine, trotzdem halt krasser Verbrecher.
So, kein Zweifel, klar. Ne?
Also, so, aber eine Revolution ohne einen Bluttropfen zu verschütten. Also fing ganz gut an eigentlich.
Ja, also das, wie gesagt, so, es gibt Phasen.
Das ist wirklich so Licht und Schatten, ganz krass. Ich hab den wirklich immer nur von der terroristischen Seite gesehen. Es gibt aber offenbar doch ein paar Punkte, die und ein paar Dinge, die er gesagt hat, die wirklich
absolut.
Wie war das da? War er in der Türkei und hat auf so einer Konferenz hat einfach gesagt, Free Kurdistan und ist gegangen.
das war dem
oder
das
zum,
war dem scheißegal.
Oder zum Palästina-Konflikt hat er einfach gesagt, naja, ihr seid halt beide dumm.
und das ist das, was ihn am Ende ganz oft geschwächt hat, dass er oft diese Zwischenpositionen eingenommen hat, ne? Also da ist er wirklich vom Kommunismus zum Kapitalismus gedriftet und wieder zurück und eigene Ideologien und politische. Aber die Erzählung über Gaddafi fängt ja im Westen ganz oft erst beim Lockerbie-Attentat an, so ungefähr, ne, wo er als Terrorist wahrgenommen wird und so weiter, dass da jetzt dieser Beduinensohn aus den Wüstenzelten, wo er dahergekommen ist und so weiter, auch wahnsinnig viel Tugenden am Anfang mitgebracht hat also wie gesagt, ne, Riesenverbrecher, brauchen wir nicht drüber diskutieren, soll jetzt nicht so bewundernd klingen, aber dass er rein von seiner Persönlichkeit her und dem, was er im Kopf gehabt hat oder so. Also da hat schon rein politisch und intellektuell auf Genie-Level operiert. Das muss man ganz ehrlich sagen und war ganz nah am Wahnsinn und hat die Grenze auch oft überschritten. Ne? also im negativen Sinne. Also das ist eine wahnsinnig interessante Figur.
Aber der Kundenservice wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht über Gaddafi sein, ne?
Muammar al-Gaddafi. Naja, nee.
Aber so einen halben haben wir jetzt ja gerade schon gemacht. Na, ich bin gespannt, Mike.
Schubst du mich meinen Kundenservice?
Okay. Ja.
Ja, nochmal kurz durchschneuzen, damit ich nicht ganz so nasal klinge, wie ich schon die ganze Zeit klinge. Also es ist eigentlich eher so eine Halbmischung aus Hausaufgabe und Kundenservice. Kundinnenservice heute. Ich habe ja schon angekündigt, ich entführe dich in eine Gegend, die dir wahrscheinlich ganz sympathisch ist. Und zwar in das Florenz des 15. Jahrhunderts.
Okay, ist auch absolut
gekauft, gell?
Sehr gut. Auch gekauft, ja.
Ich will dir heute was erzählen über Lisa Dinoldo Garradini.
Mhm. Sagt mir jetzt erstmal nix.
Nee. Ja, kommt noch. Oder auch nicht, wer weiß. Lisa Dinoldo Garradini, die wurde am 15. Juni 1479 in der Via Maggio in Florenz geboren. Tochter von einem Großgrundbesitzer, Anton Maria Dinoldo Garradini und seiner dritten Ehefrau. Der Vater, darauf kam es ja damals hauptsächlich an, ne, der hat schon einer alten aristokratischen Familie entstammt, also wirklich gute Verhältnisse.
Ich schätze, sonst würde man auch nichts von ihr wissen, oder?
Sehr sicher also, nicht, nee. Mhm. Also hat so 6 Bauernhöfe besessen, noch mehrere Landgüter, ne, Wein, Weizen, Vieh und so weiter produziert. Wie gesagt, Ehefrau. Für Ehefrauen war das damals natürlich so im 15. Jahrhundert nicht so richtig das tolle Pflaster. Ne? Die bei seinen beiden vorigen Ehefrauen, die sind am Wochenbett gestorben. Also so im, ja, kann man ja noch vom ausgehenden Mittelalter sprechen zu der Zeit. Also da war so eine Geburt oft 50-50 für die Frau. Ne? Also das ist, wie gesagt, dritte Frau. Die dritte Ehefrau, das war Lucrezia del Caccia. Das war auch eine Tochter einer angesehenen Familie. Die hatte 7 Geschwister sozusagen, die Mutter von der Lisa. Die hat eine tolle, begütete Kindheit verbracht. Ist so sehr schön, intelligent gewesen und so weiter, wie man sich das von so einer Tochter in der Gegend von dem Stand vorzustellen hat. Mit 15 Jahren wurde sie an den 30-jährigen Tuch- und Seidenhändler Francesco di Bartolomeo di Zamboni del Giocondo verheiratet.
Ist dieses Di und dieses Del, sind das alles Adelstitel eigentlich?
Nee, das sind Ortsbezeichnungen, glaube ich. Also Del Giocondo weiß ich nicht, also das ist schon der, also Italienisch darfst du mich nicht fragen, ne? Also da reicht mein Spanisch auch nicht, um da reinzureichen. aber die Zanobi ist, glaube ich, ist das nicht eher eine Ortsbezeichnung irgendwie?
Ja, aber dann käme er ja aus, also ist Giovanni di Lorenzo einfach nur der Giovanni aus Lorenz?
Kann durchaus sein, ja. Also, keine Ahnung, bei arabischen Namen hast du das ja.
Oder der Lorenz ist ihr Giovanni.
Der Lorenz ihr Giovanni. Na, wie gesagt, da war ein Tuch- und Seidenhändler. Sag mal, kommt eigentlich dieser Begriff betucht sein, kommt das aus der Zeit?
Ja. Ja.
Dass man, wenn man viele Tücher so. Das
ja, ich glaube, als Tuchhändler warst du dort in dieser Zeit ganz obere Kaste.
Ah, okay.
Da warst du ganz oben.
Okay, das.
Das waren die Reichsten.
Das war der geile Scheiß, ne? Das waren so die,
das war der
die
geile
Startup-Unternehmer der damaligen Zeit.
Also du konntest nur noch Bankier sein, besser ging nicht.
Okay, krass. Naja. Da, damals, als Old Money noch nicht old war, gell?
Naja, da gab es schon Old Money. Ne? Das waren dann die Leute mit 6 Bauernhöfen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Damit kommen wir zu Lisas Aussteuer. Kannst du das besser einschätzen? Die Währung damals, die hat 170 Florin mitgebracht und einen Bauernhof.
Ich glaube, das ist, also es gibt Umrechnungen von Fluorin.
Okay, ist okay, glaube ich. Ne? Jetzt nicht unfassbar, ist jetzt nicht ein Medici-Style oder so.
Erzähl du mal weiter, ich versuch's mal historisch rauszufinden. Es ist natürlich immer sehr schwierig, aber...
Ja, Lisas Ehemann, der Bauernhof, das besonders Interessante in der Nachbarschaft des Bauernhofes, hatte dann später Michelangelo auch zwei Bauernhöfe. So als Fun Fact dazu. Also die waren da scheinbar gute Nachbarn irgendwie. Aber die haben natürlich in einer schönen Stadt gewohnt und die Bauernhöfe, das waren ja nur so Wirtschaftseinheiten zur Geldanlage. Lisa und Francesco, die hatten 5 Kinder. Ein Kind ist, glaube ich, bei der Geburt irgendwie gestorben. Da ist kein Name bekannt. Ja, sie kauften da noch ein Haus neben des alten Familienanwesens von Francesco, also von Lisas Mann.
Also ich merke schon, also Geld war auf jeden Fall nicht das Problem.
In der Via della Stufa, weiß ich nicht, wie gut du dich in Florenz auskennst.
Leider nicht so, ich war nur einmal da.
Dieses Haus, das haben sie dann auch schön eingerichtet, ne, mit, was weiß ich, Porträts von sich anfertigen lassen und so weiter. Also muss, wie du es dir so vorstellst damals. Ne? Im Alter von 73 Jahren starb Francesco 1538. Woran ist man da gestorben zu der Zeit? Was schätzt du?
In welchem Alter?
73.
Also 73.
Damals schon ordentlich.
Gab's da noch Pest? Klar,
im Zweifel immer Pest.
Ja, Pest.
Richtig.
Ja.
100 Punkte. Da,
ja gut, also mit 73 kannst du im Jahr 15 Uhr irgendwas auch mal an Pest sterben.
Ja, da waren es noch Jahre bis Antibiotika. Ne? Also da, na gut. Im Jahr zuvor hat sie ihre Aussteuer zurückbekommen für ihren Lebensunterhalt, also schon so wie so ein vorgezogenes Wittum ungefähr. Nach dem Tod ist Lisa ins Kloster gegangen, wo schon ihre Tochter als Nonne und Schwester gelebt hatte. Und sie ist dann auch am 15. Juli 1542 im Alter von 63 Jahren gestorben. So, das war jetzt überhaupt nicht spektakulär irgendwie, ne? Ein ganz stinknormaler Lebenslauf. Aber dieses Häuschen, was die da gekauft haben, was die sich eingerichtet haben, mit, keine Ahnung, Bildern, Möbeln und so weiter, da wurde ein Porträtmaler beauftragt, namens Leonardo da Vinci, ein Porträt von ihr anzufertigen.
Ach so, sie ist die Mona Lisa quasi.
Laut Kunstgeschichte, der herrschenden Meinung in der Kunstgeschichte, ist Lisa del Giocondo Mona Lisa.
Ich hab's mir schon fast gedacht, weil sie ist ja eigentlich gar niemand Besonderes gewesen, so, ne? Das,
überhaupt, aber stell dir mal vor, du stirbst in einem Kloster als alte Frau und hast noch keine Ahnung, dass du wahrscheinlich bis in absehbare Ewigkeit, schönes Wort, absehbare Ewigkeit, das berühmteste Gesicht der ganzen Welt haben wirst. Oder zumindest damit assoziiert werden wirst. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das berühmteste Gesicht der Welt ist Adolf Hitlers Gesicht. Aber
ich glaube, die Mona Lisa ist bekannter.
Glaube ich nicht.
Na, dann reden wir mal von dem berühmtesten Porträt der Welt. Da will ich mich jetzt nicht mit dir betteln, die Mona. Übrigens, Mona Lisa, nicht Mona Lisa, die hieß ja nicht Ramona oder irgendwie sowas, sondern.
Boah, das wäre so ein geiler Künstlerinnenname, oder? Ramona Lisa, Ramona geil. Lisa.
Nee, Mona Lisa, also von Madonna, ne, also. Und nicht, das ist im Deutschen dann irgendwo zu Mona geworden. Also, die heißt ja im Italienischen auch La Gioconda. Gibt natürlich mehrere Theorien, wer das dann nun eigentlich da drauf ist, aber Giorgio Vasari, also so einer der ersten Kunstwissenschaftler, der sich mit Neu- oder Kulturwissenschaftler, Kunsthistoriker, der sich mit neuzeitlicher Kunst beschäftigt hat, der hat dieses Porträt ihr zugeschrieben, auch mit stichhaltigen Argumenten. Also es ist belegt, dass da bei Leonardo so ein Porträt in Auftrag gegeben wurde. Und auch Leonardo hat so einen Twist oft in seinen Gemälden gehabt, dass er die Namen von der Dargestellten auch so ein bisschen in sein Bild übertragen hat, ne? Also Giacondo heißt auf Italienisch heiter, lächelnd, tröstend und so weiter.
Die Lächelnde sozusagen. Ne?
Und das könnte man dann als die Lächelnde irgendwie interpretieren. Im Jahr 2008 wurde in der Universitätsbibliothek Heidelberg in einem Buch noch eine Randbemerkung irgendwie identifiziert, die sich auch auf dieses Porträt bezieht. Ne? Da schildert jemand, dass bei Leonardo ein Porträt in Auftrag gegeben wurde, was dann diese These irgendwie unterstützt. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel irgendwie da dran, nämlich weil es noch eine andere Kandidatin im Rennen gibt, Isabella D'Este.
Ja, den Namen kenne ich tatsächlich.
Ja, das war eine ganz, ganz, ganz große Kunstmäzänin der Zeit im, ja. Also zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend. Sie stammt eher so ein bisschen vom Gardasee, aber hat dann natürlich auch etwas weiter südlich zu tun gehabt. Und wenn du dich mit der Gesellschaftsordnung dort und Medici und so weiter beschäftigt hast, bist du über den Namen garantiert schon gestolpert. Und von der existiert ein Porträt von Leonardo da Vinci, allerdings nur so eine Profilzeichnung von ihr. Und das musst du mal googeln. Das ist wirklich unfassbar. Das sieht aus wie die Mona Lisa von der Seite gemalt.
Ja.
Ne? Also deshalb habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. Allerdings habe ich, verwegen wie ich bin, auch so ein bisschen so meine eigene Theorie, weil Kunsthistoriker da zwar immer nachforschen und ihre Argumente haben und so weiter, aber wenige verstehen, wie Künstler wirklich denken. Ne? Also ich glaube, die Mona Lisa, Mona Lisa, das ist nicht eine Frau. Ne? Er hat das Porträt ja auch nie ausgeliefert. Also Isabella D'Este hat auch bei ihm Porträt in Auftrag gegeben zur gleichen Zeit. Das ist auch nachgewiesen. Aber sie wird auf anderen Bildern halt auch blond dargestellt und so weiter. Und was über
Das wäre jetzt nämlich eine gute Frage. Ne? Also ist es in der Renaissance, da bin ich jetzt nicht Kunsthistoriker genug, um das einschätzen zu können, hat man in der Renaissance nicht eigentlich eine Zeit, in der der individuelle Mensch schon dargestellt wird und man eben mal gerade nicht den Archetypus hat, wie dann später im Barock beispielsweise, wo alle gleich aussahen in Herrschaft.
Ja,
in Herrschaft.
Es fing dann so ein paar Jahre vorher dann schon an. Ne? Also mein All-Time-Fave Jan van Eyck zum Beispiel, ne? Also einer, der sich da als einer der ersten verdient gemacht hat, wirklich konkret den Menschen eins zu eins wie ein Foto darzustellen. Ne? Und auch selbst in der Mona Lisa ist flämische Malerei Einflüsse nachweisbar. Ne? Klar, aber dadurch, dass er das nie ausgeliefert hat und auch bei Untersuchungen der Mona Lisa ist ja festgestellt worden, es gibt etliche Übermalungen, ne? Die hat mal einen Perlenkopfschmuck getragen wahrscheinlich, hat die Blickrichtung geändert und so weiter. Also ich halte es durchaus für möglich, dass da die Lisa Giocondo mal abgebildet war und von der Isabella D'Este ist überliefert, das muss wirklich ein unfassbar heißer Feger gewesen sein. Ne? Also eine unfassbar schöne Frau. Und dass er dadurch natürlich auch so beeindruckt war, dass er da rein künstlerisch für sich dann auch noch Einflüsse davon hat mit einfließen lassen in das Bild. Ne? Weil dieses Bild ist ja in seiner Wirkung so überirdisch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Mensch irgendwie sein kann. Ne? Also es gibt ja so eine frühe Version der Mona Lisa, die Isleworth Mona Lisa, die wahrscheinlich auch von Leonardo da Vinci stammt. Das ist im Prinzip das gleiche Bild, aber da wirkt die auf einmal total irdisch, wie eine normale Frau. Ne?
Genau.
Und das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht Lisa Giocondo ist. Aber dieses andere Bild, da ist viel, viel mehr reingeflossen. Ne? Und dieses Geniale an dem Bild, das ist ja auch dieses Lächeln. Wenn man drauf schaut, lächelt sie auf einmal nicht mehr. Und wenn man ein bisschen wegguckt, fängt sie auf einmal wieder an zu lächeln. Als ob die mit einem spielt, ne? Wie eine lebende Figur, die nur lächelt, wenn du sie nicht direkt anschaust. Ne? Was durch diese Schattenwürfe um den Mund rum so, ja, wahrscheinlich unbewusst. Natürlich hat Leonardo damals noch keine Idee davon gehabt, wie das menschliche Auge funktioniert und so weiter. Ne? Das ist jetzt neurobiologisch untersucht worden, warum man dieses Lächeln nicht sieht, wenn man direkt drauf schaut. Das ist, wie das menschliche Auge die Informationen verarbeitet, wenn man nicht direkt hinschaut. Und man hat das damit was zu tun. Also total genial. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Lisa De Giocondo und Isabella d'Este. Gibt da natürlich noch andere Theorien, wer das alles sein könnte. Da gibt es noch die Brandani-Theorie, dass die, weil Giocondo kann man auch als die Trösterin übersetzen. La Gioconda. Die Trösterin, dass es halt
einfach nur eine Idealgestalt
war. Ja, das ist
war.
Ja, weil auch dieses Marienhafte, ne? Also das ist ja für diese Renaissance-Darstellung von der Jungfrau Maria, hat ja ganz viele Elemente davon, dass das aus dem Umkreis der Medici für einen Jungen in Auftrag gegeben wurde, der früh seine Mutter verloren hatte, ne? So als Mutterersatz, was das Bild da irgendwie hing übrigens auch im Schlafzimmer von Napoleon eine Zeit lang, die Mona Lisa.
Ach.
Also, es ist schon Luxus, ne?
Nee, aber ich meine, weil dieses Bild ja so unbedeutend war bis zu dem Raub.
Dadurch hat es natürlich nochmal richtig Fame bekommen, ne? Also, es war der Öffentlichkeit natürlich auch im vordigitalen Zeitalter, ganz klar, war nicht so eine riesengroße Ikone, ne? Durch die es dann durch die Jahrhunderte, durch die auch Literatur und Bücher und Zeitungen gewandert ist. Aber damals war das trotzdem natürlich schon ein Begriff. Ne? Also nur zur Erklärung für die Hörer, die wurde mal, wann, 1913? Oder nee. Wann wurde die gestohlen? Also auf jeden Fall von jemandem, der sie zurück nach Hause holen wollte. Ne, nach Italien.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass es bei Napoleon hing, weil er war ja de facto eigentlich Italiener. Weil seine Heimat ist ja dann, da war er ja schon geboren, erst an Frankreich gefallen.
Ja, aber also Leute, die von der Insel kommen, die sehen sich nicht als Italiener oder Franzosen.
Doch, das war tatsächlich so ein Identitätsding. Der hat da in seiner Zeit auf der Militärakademie auch da stark darunter gelitten. Auch an seinem Akzent und so. Also die Identität oder die Herkunft von Napoleon hat viel damit zu tun, was aus Napoleon später geworden ist.
Das glaube ich, ja, das glaube ich.
Aber. So, also dieses Nicht-Französisch-Sein war ein Ding.
Ja, ja. Das glaube ich schon, aber der hat er sich noch lange nicht als Italiener gesehen, oder?
Naja, also die hatten zur Zeit der italienischen Herrschaft sozusagen, So, also der Wechsel zur französischen Oberherrschaft über diese Insel hat ja auch mit einem Bedeutungsverlust seiner Familie zu tun gehabt. Also das ist schon so ein Geflecht aus Identitätskrisen. Na, also ist natürlich auch die Frage, welchen Biograf man so fragt, ne? Also die bewerten das natürlich alle unterschiedlich. Aber ich habe letztens eine Biografie zu Napoleon gelesen, wo es sehr stark um diesen Ursprung ging und dann ging es um die Plantagenwirtschaft seiner Familie. Und also das ist so ein Aspekt, der irgendwie oft nicht so eine große Rolle spielt, finde ich, aber bei Biografien halt eigentlich immer entscheidend, wo kommt man her und was sind so die Anfangsmotive, die einen überhaupt erst auf die Bahn schicken, ne? Und warum fuchst man sich dann so besonders in Dinge rein, ne? Und er ist ja nun Napoleon, ich will jetzt keinen zweiten Kundenservice hin dranhängen, aber ich finde Napoleon als Figur einfach super faszinierend und wie eine Entscheidung zur nächsten Entscheidung führt und das sozusagen so sein Leben definiert. Ne? Also dass er, also wieso beschäftigt er sich so mit der Artillerie beispielsweise. So. Und die Artillerie ist ja das, was sein Leben quasi verändern wird, weil er durch die Artillerie überhaupt erst diese Siege einfahren kann. Aber das müsste ich jetzt nochmal vorbereiten und das jetzt schön argumentativ irgendwie vorzutragen.
Ja, das ist ja auch trotzdem interessant, ne? Dass man jemanden nehmen kann wie Napoleon oder wie ich jetzt hier die Mona Lisa, was wirklich jeder kennt, ja. Weil es jetzt nicht so ein Aha-Kundenservice ist, aber wenn man das aus bestimmten Ecken aufbereitet, sind da trotzdem noch so viele interessante Aspekte, selbst bei solch ikonischen Figuren, ne? Also klar, ich habe noch niemanden Ich habe noch keinen Korsen getroffen, der irgendwie gesagt hat, hier, ey, geil, ich bin Franzose oder irgendwas. Die haben sich immer als Korsen bezeichnet. Also jetzt, dass da jemand gesagt hat, ich sehe mich mehr auf italienischer Seite, das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber ich habe jetzt auch nicht meinen Freundeskreis voll mit Leuten davon. Moment,
das will ich jetzt auch nicht sagen, dass die, es geht eher um dieses Identitätsthema. Ja. Ne? Also der Bedeutungsverlust, der mit diesem Change der Oberhoheit da irgendwie einhergeht. Ich habe übrigens versucht, nebenbei herauszufinden, was die Kaufkraft Parität von, wie viel waren es? 140
Florin.
170 Goldflorinern aus dem Jahr 1500 Knips waren. Spoiler, es ist sehr schwer, das nebenbei mal rauszufinden. Okay. Ich habe eine Quelle gefunden, bei der es darum geht, dass eine Stadtwohnung in Florenz ungefähr 200 gekostet hat damals.
Ja, gut.
So, also es war offensichtlich jetzt kein krasses.
Was Bürgerliches.
Was, genau, bürgerliche Kategorien. Mhm. Also die Familie Medici hat im Jahr 397 ihre Bank mit nur 10.000 Goldflorinern gegründet.
397?
1397.
Ich wollte sagen, war da eine Bank.
Und auf dem Höhepunkt ihres Vermögens hatten die wohl 123.000 Goldfloriner. Mhm. Ne? Also wenn eine Wohnung 200 kostet.
Das ist schon ein paar Wohnungen. Na krass.
Aber es ist trotzdem nicht dieser massive Vermögensunterschied, der heute zwischen den Obersten der Oberen und den normalen
Menschen besteht. Ich folge einem geilen Typen auf Instagram, der stellt solche Sachen immer mit zwei Schüsseln Reis dar. Ne? Mhm. Also wie viel das ist, worüber wir ja zum Beispiel bei Sozialbetrug reden und wie viel Reiskörner das sind und im Vergleich dazu, wie viel Reiskörner Steuerbetrug oder so, dann stellt er halt einfach einen Sack auf den Tisch. Ne? Also das ist, wenn man das mal so in den Mengen, in der Mengenlehre sieht, ist das sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön veranschaulicht. Naja, wie gesagt, es gibt noch einen Haufen Theorien, wer denn die Mona Lisa ist. Die
was wir damit sagen wollen, ist Tax the Rich.
Tax the Rich, genau. The Really Rich. Bis wann? Wann wurde es abgeschafft? 1996, ne? Also das ist jetzt nicht das...
Nicht abgeschafft, nur pausiert.
Ah ja, ausgesetzt, du hast recht. Steht sogar im Grundgesetz. Ne? Also Vermögen, also es ist eigentlich eine Bagatelle, das wieder einzuführen. Aber egal.
Übrigens, Mike, wir sind auf Platz 10, glaube ich, hochgerückt im Korruptionsindex, weil wir beim letzten Mal über Korruption geredet haben. Und Deutschland ist jetzt noch viel weniger korrupt als vorher. Ist das nicht toll?
Warum? Weil Scholz nicht mehr Kanzler ist, oder was?
Warum? Lass mich das mal ganz kurz checken, ob es da einen Grund gibt. Um 5 Plätze verbessert.
Wahrscheinlich haben sie ein oder zwei EU-Richtlinien endlich umgesetzt.
Nee, pass auf, es ist sehr lustig. Deutschland ist aufgestiegen, weil so viele andere abgestiegen sind.
Also wir sind nur mehr. Also die gute alte deutsche Stagnation hat uns nach vorne gebracht, sozusagen. Sehr gut. Sehr gut.
Also wir haben leider über diese Statistik gesprochen, eine Woche bevor sie die neue rausgekommen ist. Dementsprechend, wir waren leider nicht aktuell. Jetzt sind wir Gott sei Dank wieder auf Stand.
Im Voraus top aktuell gewesen. Ne?
Also tatsächlich haben sich, Top-Aufsteiger sind Angola mit 14 Punkten, Armenien mit 13 Punkten, Moldau mit 12 Punkten, der Irak mit 11 Punkten und Saudi-Arabien mit 11 Punkten.
Das ist natürlich auch ein Niveau, von dem Aufstieg nicht ganz so schwer ist, ne?
Naja, aber Moment, es geht ja um Punkte und nicht um prozentualen Aufstieg. So, also beispielsweise das Vereinigte Königreich ist um 11 Punkte abgestürzt und die Vereinigten Staaten um 10. Weil wir ja noch so überlegt haben, boah, die Vereinigten Staaten sind ja nur so wenig korrupt wie die.
Auf welchem Platz ist UK und USA? Sind die?
Warte, ich mach's gerade mal auf. Mist, jetzt haben sie diese schöne Tabelle hier nicht. Jetzt haben sie das alles neu aufgebaut. Ich mag es nicht, wenn Dinge anders sind. Die Vereinigten Staaten sind jetzt auf Rang 29.
Hinter Das ist immer besonders interessant. Ja,
diese Tabelle ist ja jetzt weg. Ach so. Diese schöne Tabelle, wo man das so schön sehen konnte.
Warte, also ich als Fußballfan, ich mag ja Tabellen immer zum Einordnen und sagen, das ist immer...
Ich mag ich mag bunte Karten. Das ist für mich ja eigentlich besser jetzt gemacht, aber ich habe gerade keine aktuelle tabellarische Übersicht, weil es gestern erst rausgekommen ist. Deutschland ist jetzt jedenfalls auf Rang 10. So. Und vor Deutschland, also Dänemark ist immer noch auf Platz 1. Finnland ist auf Platz 2, Schweden ist auf Platz 6, Norwegen ist auf Platz 4, Niederlande auf Platz 8, Schweiz auf Platz 6. Ja, also die zu erwartenden Länder, in denen geht es ganz gut. Und Island und Deutschland sind auf einem Platz.
Okay.
Genau. Ja, und die Staaten, die sind schon im Bereich... Also wir sind im Bereich sehr gering und die sind schon im Bereich gering bis mittel, ne?
Okay.
Also Österreich ist auch auf Rang 21 beispielsweise. Naja.
Interessant. Ja, das ist, ich finde diese Liste...
Also Südkorea ist auf Platz 31 und das Land gehört ja basically Samsung. Also
ja, es gibt ja auch wenig ehemalige südkoreanische Staatschefs und Staatschefinnen, die nicht im Knast sind. Ne? Also muss man ganz ehrlich so sagen, da wird immer irgendwie aufgeräumt. Also quasi, wenn du die Wahl verlierst, da kannst du schon deinen Beutel packen, so ungefähr in Südkorea. Was steht denn die Woche noch an bei dir?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Rest der Woche ist jetzt mal ein bisschen entspannter, weil die letzte Woche war sehr ein krasser Run wegen dieser ganzen Epstein-File-Thematik. Da habe ich ja 3 extra Videos gemacht und das sitzt mir stark in den Knochen jetzt. Weil ziemlich, also vorgestern beispielsweise bis 4:30 frühs gearbeitet. Also es war krass. ein bisschen wild. Und bei dir, Mike?
Ach, na ja, Kinder zum Sporttraining fahren, für die Tour langsam vorbereiten. Die geht dann ja los, haben wir die erste Show in London. Da muss ich im Ministerium noch ein paar Sachen wegarbeiten, damit mein Vertreter da nicht so viel unerledigten Quatsch auf dem Tisch liegen hat. Ne? Das will man ja auch kollegial sein.
Wie lange fällt dann der Podcast jetzt wieder aus?
Ich werde versuchen, auf Tour... Das ist ja da mein einziger Lichtblick, das Telefonat mit dir in diesem...
Oh, ja, genau. Ah, Tour, so furchtbar. Vor 1000 Menschen auftreten, die mich feiern. Ich hasse es.
Ich werde es auf Tour auf jeden Fall mal auf die Kette kriegen. Vielleicht wird da hier oder da die Audioqualität. Jedenfalls kann mir Ali nicht wegrennen zum Mastern.
Genau, wir schieben alles auf Ali, er ist schuld.
Ja. Nee, also das kriegen wir schon mal hin, aber also, dass wir da wöchentlich am Start sind, das kann ich nicht versprechen. Müssen wir mal schauen, wie da die Gegebenheiten.
Aber das schaffen wir ja auch so nicht. Eben. Also da hat ja keiner mehr Erwartung. Dann, Mike, ich wünsche dir ganz viel Spaß und guten Start in die neue Tour.
Da gehe ich mal ein bisschen Gitarre üben.
Mit deinem Furz.
mit dem Farbpedal, nee, das.
Mit dem Farbpedal. Na, dann übt man ein bisschen, nicht, dass die Leute enttäuscht sind dann am Ende.
Na, von mir nicht. So eine tragende Rolle habe ich nicht. Und die anderen machen ihr Zeug auch. Alles gut. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Er ist quasi ein Mephistopheles, oder wie?